Heute sprechen wir über das Thema Demenz. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen entweder von Angehörigen wissen, dass sie von Demenz betroffen sind oder zumindest in Aussicht gestellt bekommen, dass Demenz ein Risiko sein könnte. Wir wollen deswegen heute unbedingt auch über das Thema Demenzprophylaxe sprechen. Aktuell sind weltweit circa 1,8 Millionen Menschen weltweit betroffen, die mit Demenz leben. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass das eine unglaublich hohe Belastung auch für das Gesundheitssystem bedeutet, aber auch für all die Menschen, die diese demenzerkrankten Menschen begleiten. Und du, Ben, als promovierter Sportwissenschaftler und Mentor für ganzheitliche Gesundheit, sagst, dass das Risiko von Demenz vermindert werden könnte. Ein Drittel der Fälle würde vermeidbar sein, wenn bekannte Risikofaktoren bekannt und gemindert werden würden. Und interessant finde ich in diesem Zusammenhang immer wieder, dass ganz häufig Studien zitiert werden, die darauf hinweisen sollen oder die behaupten, dass Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel bei Demenz einen totalen Impact hätte. Das wird dann immer so aufgebauscht und von dir habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass du dann richtig ärgerlich reagierst. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Ben, dass du uns hier heute aufklärst und vielleicht steigst du direkt mal genau hier an dieser Stelle an.
Ja, erstmal vielen Dank, Raisa, für die Einladung zum Interview. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder Zeit nehmen. Es ist aus meiner Sicht ein enorm wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Und es ist tatsächlich sogar so, dass wir diesen ein Drittel Risikominderung oder die Fälle zumindest, die wir in Deutschland sehen, die auf diese Risikofaktoren zurückzuführen sind, ist an der Zahl 14, die herauskristallisiert worden sind zum aktuellen Forschungszeitpunkt, dass die sogar im Vergleich zum internationalen Rahmen, da geht man sogar von einer Risikominderung aus, wenn man sich mit diesen Risikofaktoren beschäftigt, die sogar bei 45% liegen könnte. Und wir sehen einfach, ich kann das immer wieder nur sagen, Prävention ist die beste Medizin. Nicht Forschung, nicht irgendwelche Substanzen, die wir einnehmen. Es ist Prävention im Gesamten. Wir dürfen den Dingen oft, die sich über einen längeren Zeitraum aufbauen, denen dürfen wir zuvorkommen. Das ist das ganz, ganz Entscheidende. Wir können bestimmte Faktoren, wenn sie dann fortgeschritten sind, viel, viel schwieriger zurückdrehen. Und ich bin im Übrigen ein großer Befürworter von Kreatin. Überhaupt keine Frage. Ich finde, es ist eine tolle Nahrungsergänzung, die sehr, sehr gut erforscht ist, die auf viele Bereiche großen Einfluss hat. Das, was oft aber relativ schnell und oberflächlich da rauskrakeelt wird, weil es sich vielleicht gut im Rahmen von irgendwelchen Social-Media-Posts anbietet, dass daraus unmittelbar eine Demenzprophylaxe hervorgeht. Das geben die Daten heute einfach mindestens noch nicht her. Das heißt nicht, dass es nicht einen Zusammenhang gibt. Und eine Metastudie, die zuletzt durchgeführt worden ist, die zeigt auch, dass es da Zusammenhänge geben könnte. Das hat sicherlich auch was mit zerebraler Durchblutung, also Hirndurchblutung zu tun. Aber das, was häufig als eine Studie herangezogen wird, das ist eine Untersuchung, die hat sich eben im Rahmen der Demenzprophylaxe gerade mal eine Woche damit beschäftigt, mit einer Substitution. Und es ist so, dass das jeder weiß, Demenz ist ein chronischer und voranschreitender Prozess, der oft auch lange unentdeckt bleibt, bevor eben erste Symptome dann auftreten, die eben vielleicht mit erhöhter Vergesslichkeit erkannt werden, dass das Kurzzeitgedächtnis vor allen Dingen schlechter funktioniert. Das ist ja ein krankhafter Abbau von Hirnsubstanz, der sich eben irgendwann dann auch in der selbstbestimmten Lebensgestaltung wirklich massiv widerspiegelt und dann vor allen Dingen im ersten Moment den Menschen auch Angst machen kann, auch zu Aggression führen kann im späteren Verlauf, aber vor allen Dingen das Umfeld unheimlich fordert, weil es einen enormen Pflegeaufwand bedeutet und damit natürlich auch eine große Belastung in diesem Gesundheitssystem widerspiegelt. Diese Studie, die dann oft zitiert wird, da ist die Aussage sogar der Autoren so, dass das nicht in dem Zusammenhang irgendwelche kausalen Zusammenhänge sein könnte und dass man auch nicht den Fehler machen sollte, das so zu interpretieren. Und dann dürfen eben auch Studienergebnisse doch mit einer gewissen Aufmerksamkeit gelesen werden. Umgekehrt ist es so, und das ist ja eigentlich die zentralste Botschaft, unabhängig von möglichen genetischen Dispositionen, unabhängig von anderen Faktoren ist vor allen Dingen der Lebensstil einer, der ganz, ganz entscheidend das Demenzrisiko beeinflusst, und auf den haben wir Einfluss, und deswegen, das ist die Botschaft heute, wir haben einen enormen Einfluss und Spielraum, den wir im Schutz vor dieser Erkrankung haben können, vor der viele Menschen große Sorge haben, die aber wie auch andere Erkrankungen, die unser Gesundheitssystem am meisten herausfordern, tatsächlich durch eine Veränderung unseres Lebensstils, durch unser eigenes Handeln beeinflusst werden kann. Und das ist immer diese Mischung aus Verantwortung, aber auch eben Chance, auch Potenzial, auch Selbstermächtigung, die da drin stecken kann. Und ich kann nur nochmal dazu appellieren, diese Chancen unbedingt zu ergreifen. Und wenn wir uns heute für heute was vornehmen wollen, dann würde ich sagen, sprechen wir die Risikofaktoren einmal an, die wir kennen. Wir können ganz klar über erste Schritte und Maßnahmen sprechen, die auch wirklich alltagskompatibel sind. Man muss ja nicht direkt alles machen, aber bestimmte Sachen sind eben wirklich auch mit einem höheren Impact verbunden. Gerne sprechen wir mal über die Komponente des genetischen Risikos, weil das haben halt bestimmte Menschen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ja, das ist ein Risiko, aber noch lange kein Schicksal. Ich glaube, wenn wir das alles zusammengepackt haben, wie man sich die Zeit genommen hat, dieses Interview hier mit uns dann auch im Nachgang noch zu konsumieren, dann besteht wirklich schon ein ziemlich großer Impact-Einfluss.
Ja, dann lass uns doch gleich mal anfangen mit den Risikofaktoren. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ein Drittel aller Risikofaktoren vermindert werden könnten. Das ist schon echt eine große Zahl, wie ich finde. Also mich hat das wirklich sehr erstaunt. Also für mich war bis vor kurzem noch nicht mal überhaupt klar, dass man das präventiv verhindern kann. Ich war immer der Ansicht, dass das sozusagen eine genetische Prädisposition ist, dass man dem einfach nur ins Auge blicken muss. Und jetzt zu hören, dass es sogar eine so hohe Anzahl der Faktoren gibt, die man mindern kann, das macht mich total hellhörig. Und lass uns doch gerne damit beginnen.
Genau, und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Raisa, weil Stand heute, wo wir über dieses Interview hier über Demenz sprechen, gibt es zumindest keine bisher wirklich wirkungsvollen medikamentösen Ansätze. Schon gewisse Ansätze, die zu einer Verzögerung beitragen. Das ist im Übrigen auch immer Teil unserer Lebensstilfaktoren, ne, die dann aber wichtig sind. Also es geht immer darum, dass bestimmte Erkrankungen, die im Laufe unseres Lebens auftreten können, dass wir versuchen, die möglichst spät erst auftreten zu lassen, weil wir dadurch natürlich mehr gesunde Lebensjahre haben. Das ist eigentlich unser alles entscheidender Blickwinkel, den wir gewinnen wollen, eine hohe und lange Lebensqualität zu erzielen, bevor wir über viele, viele zusätzliche Lebensjahre sprechen. Oft wirkt beides natürlich dann aufeinander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns eben mit diesem präventiven Rahmen beschäftigen. Wo du es jetzt gerade gesagt hast, ziehen wir vielleicht wirklich einmal diese Genotypen vor, also diese genetischen Komponenten vor, weil ich glaube, dass das vielen so geht und dass viele dann auch wirklich abgeschreckt sind. Es ist ja heute so, dass man bestimmte Gentests auch selbst durchführen kann, es aber auch Gesetze gibt in Deutschland, dass das eben von Ärzten nur noch entsprechender Aufklärung erfolgen darf, solche genetischen Tests. Und da ist es so, dass es eben verschiedene Kombinationen gibt aus ApoE2, also es geht um das ApoE, ApoE2, ApoE3, ApoE4. Und die meisten Menschen haben erstmal eine Kombination, die eher mit einem neutralen Risiko verbunden sind. Also das sind dann ApoE3 oder die Mischung aus ApoE2. ApoE3 hat ein gewisses niedrigeres Risiko. ApoE2 als Homozygot, also auf beiden Allelen, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, hat beispielsweise wirklich eine neuroprotektive Wirkung. Und jetzt sprechen wir über das, wo es schwieriger wird. Gerade dieses ApoE4, das ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. Das hat damit zu tun, dass ApoE4 bestimmte Lipide, also bestimmte Fette, transportiert, die sich dann beispielsweise im Gehirn ablagern und eben dann zu einer Akkumulation führen, also zu einer Anreicherung, damit eben auch sowas wie Amyloid-Beta-Ablagerungen begünstigen, in der Regel proinflammatorisch, also für Entzündungsprozesse sorgen. Und wenn jemand dieses ApoE4 als Homozygot halt, also in der doppelten Ausprägung, wir erinnern uns an diese Doppelhelix-Struktur, wir haben ja entsprechend immer diese Basenpaare dann, und wenn beides vorliegt, zweimal ApoE4, dann hat man tatsächlich ein etwa 12- bis 15-fach erhöhtes Demenzrisiko. Das ist also wirklich nicht wenig und das ist etwas, was, wenn man das weiß, im ersten Moment wirklich erschüttern kann, weil es so ein bisschen natürlich wie der Blick in die Glaskugel ist, ein bisschen wie Kartenlegen ist und es gibt diese starke wissenschaftliche, diese starken wissenschaftlichen Zusammenhänge, dass das heute als eigenständiges Risikoprofil und Krankheitsbild dann sogar gilt. Und wenn es Kombinationen gibt aus ApoE3 und ApoE4, dann ist es immer noch ein etwa 3- bis 4-fach erhöhtes Risiko. Und jetzt die ganz, ganz entscheidende Botschaft. Unsere Gene sind im Prinzip erstmal unser Gepäck, was wir mitbekommen haben, aber sie sind eben nicht unser Schicksal. Sondern jetzt, gerade dann, ist der Lebensstil, ist das Managen von Risikofaktoren alles entscheidend. Und das Besondere ist am Ende des Tages, dass ein Mensch sogar mit dem schlechteren genetischen Profil besser dastehen kann als jemand, der günstige Voraussetzungen hatte genetisch, weil dieser Mensch mit dem schlechteren Profil eben durch seinen Lebensstil Impact erzeugt hat. Und wir erinnern uns, weltweit 45% Risikominderung auf die Risikofaktoren, die heute bekannt sind, auch in Deutschland. Und das ist international veröffentlicht. Das ist eine Harvard-Studie, ganz aktuell 2025 gewesen. Auch da errechnet man rund 36% eben Einfluss aus diesen Risikofaktoren. Und dann sehen wir, wie dieses Zusammenspiel eben wirklich zum Tragen kommt. Gerade dann ist es natürlich umso wichtiger, darauf Einfluss zu nehmen.
Dann will ich jetzt auf jeden Fall sofort wissen, was diese Risikofaktoren sind.
Und darauf habe ich gewartet, Raisa. Dann lass uns doch genau darüber sprechen. Also, wir dürfen das ein bisschen nach Lebensphasen unterscheiden, ne? Und das Erste ist, wenn wir immer wieder über Bildung sprechen, ne, in der frühen Lebensphase, dann hören wir ja auch immer wieder, dass das nicht unbedingt was mit Chancengleichheit zu tun hat. Und man denkt aber trotzdem im ersten Moment, es geht vielleicht darum, dass Menschen ein höheres Einkommen haben können, wenn sie einen höheren Bildungsgrad haben, andere Berufe erlernen können oder ähnliches. Aber tatsächlich sehen wir, dass Bildung ein eigenständiger Risikofaktor ist. Und höhere Bildung im Sinne einer kognitiven Reserve eben auch, die früh aufgebaut wird. Aber Achtung, das ist kein Werbespruch der Weiterbildungsbranche, die immer sagt, lebenslanges Lernen. Nein, das ist tatsächlich die zentrale Prophylaxe, die jetzt in dem Raum auch direkt genannt werden darf. Diese kognitive Reserve, ein Schutzmechanismus, ein eigenständiger ist. Und ein niedrigeres Bildungsniveau ist mit einem höheren Risiko assoziiert. Ein höheres Bildungsniveau gilt eben im Kontext der kognitiven Reserve als Schutz. Und den sollten wir natürlich so früh wie möglich, aber eben auch ein Leben lang mit an Bord haben. Das ist also vielleicht das Erste, weil das eher in die frühe Lebensphase auch mit reingehört. Und an alle Eltern da draußen, vielmehr an alle jungen Menschen, es lohnt sich, die Schulbank zu drücken. Noch mehr lohnt es sich aber, mit großem Interesse Dinge zu lernen, für Neues offen zu sein und diese Einstellung ein Leben lang weiter und auch mitzunehmen. Ne? Dann ist es so, im mittleren Alter bis hin ins hohe Alter, sage ich mal jetzt so in der klassischen Phase, in denen Menschen vielleicht ab Volljährigkeit ihre berufliche Laufbahn haben, bevor sie ins Rentenalter kommen, wann immer das auch in Zukunft für uns sein wird, ist ja offen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja irgendwo Mitte, Ende 60 so einsortiert. Entstehen oft in der Mitte des Lebens Dinge wie ein Bluthochdruck. Und Bluthochdruck, den merken viele Menschen erstmal nicht oder auch relativ spät. Und wir wissen, dass in den Leitlinien viele Jahre so ein Blutdruckverhältnis von 120 zu 180 gegolten hat, systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck. Heute ist es sogar so, dass man zur Risikominderung sogar niedrigere Blutdrücke anstrebt, also unter oder um 115 und auch niedriger als 80, weil sich herauskristallisiert hat, dass das eben risikomindernd wirkt. Und zwar nicht nur hier auf das Demenzrisiko, sondern eben auch auf andere Faktoren des Gefäßsystems. Und genau darum geht es, also Gefäßsystem bedeutet immer auch Herz-Kreislauf-Risiken, ne? Und genau darum geht es, ein hoher Blutdruck ist ein Risiko für Mikroinfarkte. Und diese Mikroinfarkte, ne, bei denen eben entsprechend Durchblutung gestört wird oder ähnliches, die sind natürlich auch für die entsprechende Versorgung bestimmter Hirnareale ganz, ganz zentral. Und deswegen kann ich nur sagen, eine Blutdruckminderung, die ja beispielsweise durch Bewegung, die beispielsweise durch Ernährung auch entstehen kann und die im Zweifel oder vor allen Dingen auch durch Stressmanagement und Schlaf beeinflusst werden kann, die im Zweifel auch medikamentös eingestellt werden kann, erachte ich im Kontext mindestens mal auch medikamentös der Symptombekämpfung und der Risikominderung dann als gerechtfertigt. Und das bedeutet noch lange nicht, dass ich nicht sage, Achtung, Lebensstil anpassen, Stressbalance erzeugen, Bewegung als ganz, ganz wichtigen Aspekt, ausreichend Schlaf. Und wir sprechen gerade im Übrigen über die gesamte Palette schon der Demenzprophylaxe. Logisch, das hängt alles miteinander zusammen, ne? Sind ganz, ganz wesentlich und sollten trotzdem und gerade zusätzlich dann auch mit verfolgt werden. Denn Übergewicht und Adipositas, dann als verstärkte Form des Übergewichts, als dann schon Fettsucht, ist ein eigenständiger Risikofaktor für eine Demenz, weil es eben durch das Übergewicht im Prinzip ständig zu Entzündungsprozessen im Körper kommt. Und diese Entzündungsprozesse machen nicht vor dem Gehirn Halt. Und wenn wir uns dieses Zusammenspiel aus starkem Übergewicht angucken, dann steht das oft auch nicht alleine, dann steht das oft mit im Kontext zum Beispiel des metabolischen Syndroms, wo dann Übergewicht, erhöhte Blutzuckerwerte und so weiter zusammenkommen. Und erhöhte Blutzuckerwerte, ein Diabetes mellitus Typ 2 beispielsweise, ist wiederum ein Faktor, der Entzündungsprozesse macht, die das Demenzrisiko dann erhöhen können. Was vielleicht eher unterschätzt wird, sind Sachen wie ein Hörverlust oder auch ein Sehverlust. Ein Sehverlust ist sehr, sehr neu, die Erkenntnis, dass auch der Einfluss hat. Also geht um Sinneswahrnehmung, um Sinnesorgane. Aber der Hörverlust ist ein ganz, ganz starker Faktor nochmal, der mit Einfluss hat. Also man geht so von einem Risiko etwa von 7% aus, Einfluss, Hörverlust, was nicht unerheblich ist, dann, wenn wir von 45% insgesamt sprechen, die zumindest studienmäßig dokumentiert sind. Man kann das nicht für alle Risikofaktoren, ich meine, es sind für etwa 12 der 14 Risikofaktoren ist bekannt, so etwa welchen Einfluss sie haben, grob durch die Untersuchungen, die durchgeführt worden sind. Für manche hat man es eben noch nicht so klar differenziert. Und der Sehverlust ist, glaube ich, etwa 2% im Verhältnis zum Hörverlust. Und jetzt kommt wieder eine ganz, ganz entscheidende Botschaft daraus. Auch hier haben Studien gezeigt, dass Menschen, die eben einen Hörverlust beginnend Schwerhörigkeit und dann irgendwann auch Hörverlust erleiden, dass der Einsatz von Hörgeräten dieses Risiko aufwiegt tatsächlich. Ne? Also auch hier kann ich nur appellieren, wenn jemand merkt, dass schlechter gehört wird oder sowas, dann macht es Sinn, dass auch aus Sicht nicht nur ich kann schlecht hören, brüll mir bitte ins Ohr. Oder Schutz bitte, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es sehr laut ist, nutzt diesen Ohrschutz, es ist wirklich ganz zentral. Achtet darauf, wenn ihr Ohrstöpsel, wie heißt es, diese Kopfhörer tragt oder sowas, achtet da auf die Lautstärke. Das ist so unterbewusst, vor allen Dingen in jungen Jahren, macht die Mucke laut, so ungefähr. Wir machen da am Ende etwas kaputt, was uns irgendwann im Leben große, große Baustellen bereiten kann. Und am Ende ist der Zusammenhang, um das vielleicht zu erklären, dass die Sinnesorgane unserem Gehirn natürlich entsprechende Reize liefern und diese Reize dazu beitragen, dass Gehirnsubstanz erhalten bleibt, dass Gehirnsubstanz aufgebaut werden kann, und bitte auch das als Botschaft wahrnehmen. Egal an welcher Stelle ich bin, und ich meine jetzt nicht schwerste Demenz und vor allen Dingen die häufigste Form ist ja der Alzheimer entsprechend, dass ich hier jetzt sage, ich fange an, mich irgendwie mit diesen Risikofaktoren zu beschäftigen. Nein, das ist natürlich deutlich komplizierter noch. Es geht immer um Prävention, aber gerade in den frühen und milden Formen sehen wir, dass es, ich gehe gleich noch auf so eine Kombination aus 4 Faktoren ein, die sogenannte Fingerstudie, also wie wirklich Finger, die in Finnland, glaube ich, durchgeführt worden ist, zeigt, dass so ein multimodaler Ansatz sehr, sehr wirkungsvoll auch sein kann. Und wir dann natürlich wiederum verzögernd oder vielleicht nochmal sogar reduzierend dann Einfluss nehmen können. Und darauf genau kommt es, frühzeitig da einzuhaken und dem Gehirn eben weiter Reize zu bieten, die zu einer Anpassung führen. Wir hatten über die erhöhten Blutzuckerwerte gesprochen, ne? Also was passiert da eigentlich, auch das nochmal klar zu machen? Das ist, es geht immer auch um Durchblutung, ne? Also wenn ich von Bluthochdruck spreche, aber auch bei erhöhten Blutzuckerwerten wird die entsprechende Durchblutung des Gehirns verschlechtert. Wir haben ja bekannterweise eine Insulinresistenz, die irgendwann entsteht, und das Insulin reduziert ja wirkungsvoll den Blutzuckerspiegel. Und wenn das irgendwann eben entgleist, dann sehen wir, dass das eben auch zu einer Verschlechterung der Durchblutung führt, aber auch zu einem zu Leberbelastung und so weiter. Es kommt also zu gewisserweise auch Toxizitäten, die dann irgendwann den gesamten Körper belasten und natürlich nicht vom Gehirn Halt machen. Und das ist vielleicht auch hier nochmal ein Zusammenhang. Man hat jetzt zuletzt tatsächlich geguckt, ob es die gerade in diesem GLP-1-Rahmen der Gewichtsreduktion, ob es da auch Möglichkeiten gibt, das Demenzrisiko dadurch zu reduzieren. Diese Studien waren meines Wissens nicht erfolgreich. Das ist dann so ein bisschen, dass man natürlich versucht, mit einer Sache auf alles zu gehen. Aber indirekt kann man natürlich sagen, wenn ich einen Diabetes mellitus als metabolische Erkrankung abwende oder zurückdrehe, und das ist im Übrigen Jahre nach Beginn der Erkrankung möglich, durch Lebensstil in erster Linie auch, aber tendenziell natürlich auch durch den Einsatz bestimmter Medikamente, dann reduziere ich das Risiko, gar keine Frage, weil ich indirekt Einfluss nehme darauf. Und vielleicht nehmen wir uns Diabetes nochmal als eigenständige Krankheit vor, weil sie wirklich aus meiner Sicht gerade die metabolische Seite, da haben wir einen unfassbaren Einfluss drauf und den sollten wir auch nutzen. Aber auch erhöhte Blutfettwerte spielen eine Rolle. Wir haben über das genetische Risiko gesprochen. Wenn ich dann über Lipide und deren Ablagerung im Gehirn und eben Entzündungsprozesse spreche, die hier eine Rolle spielen, dann ist natürlich klar, dass es immer auch um Partikel, Lipide geht, die wir unter dem großen Banner der Cholesterine kennen. Und jetzt geht es aber eher um bestimmte Partikel. Diese LDL-C sind es dann, die eben meist gefäßschädigender als die schlechten Cholesterine bezeichnet werden. Wenn man es wirklich genauer bestimmen will, dann misst man das sogenannte Apolipoprotein B. Das ist für mich der entscheidende Marker, der viel, viel genauer ist. Die Cholesterine im Gesamten sind dann, sage ich mal, zwar ein Hinweisgeber, aber eigentlich unterzuordnen, wenn man sich das, wenn man sich diese Fraktionen genauer anschaut. Und da kann jeder mal mitnehmen, den ApoB-Wert, den wirklich auch mal als regelmäßige Blutdiagnostik hier beim Arzt auch zu erbitten. Das ist für mich der Goldstandard heute, wird aber standardmäßig so noch gar nicht durchgeführt. Genauso sollte man natürlich auch so ein Lipoprotein A, also das LP klein a, mal im Laufe des Lebens bestimmt haben. Den muss man nicht häufiger bestimmen, aber wenn man einmal weiß, ob auch da ein genetisches Risiko vorliegt, ist das wichtig, um eben darauf Einfluss zu nehmen. Auch das bitte einmal unter den Kontext der Blutfette mitnehmen. Und so ein erhöhter LDL-C-Spiegel ist tatsächlich ein wesentlicher Risikofaktor, ist jetzt auch relativ neu, 2024 nochmal herauskristallisiert worden und macht ähnlich wie der Hörverlust etwa 7% der Fälle dann auch als berechnete, sage ich mal, berechneter Faktor mit aus. Wenn wir über Lebensstil und vielleicht, es fällt mir schwer von Genuss zu sprechen, wenn ich jetzt aufs Rauchen eingehe, ne? Aber wir sprechen natürlich wieder über Durchblutung. Was macht Rauchen? Was sieht man bei den Menschen, wenn sie irgendwann sogar Gliedmaßen amputiert bekommen? Das ist ähnlich am Ende fast bei Diabetes. Das ist beim Rauchen so, ne? Wir stören Mikrozirkulation, wir haben Toxizitäten, wir erzeugen oxidativen Stress, wir schaffen eben diese Gefäßschäden, die auch vor dem Gehirn nicht Halt machen, und Rauchen ist in meinen Augen einfach so der tägliche Sargnagel, fast unbedingt eben zu vermeiden. Und im Kontext der Genussmittel, die man vielleicht dann eher auch verbreiteter sieht, können wir auch vor Alkohol nicht Halt machen. Das kann man sich immer wieder durch Studienuntersuchungen schönreden. Da gibt es dann die Studien, die sagen, ja, moderater Alkoholkonsum wirkt sogar lebenszeitverlängernd. Ich bringe das jetzt einfach mal auf den Punkt. Das ist jedem frei, das so zu gestalten, wie er das möchte und da auch auf Genuss zurückzugreifen. Aber bitte macht euch einfach mindestens mal klar, dass diese Untersuchungen schön gerechnet sind. Alkohol ist toxisch. Punkt. Und zwar ab dem ersten Tropfen. Punkt. Und gerade für das Gehirn sehen wir, dass es eben diese Neurotoxizität gibt und das Demenzrisiko erhöht wird, vor allen Dingen durch regelmäßigen, aber natürlich dann auch dosisabhängigen Alkoholgenuss. Natürlich ist die niedrigere Dosis besser als die hohe Dosis. Aber dass Alkohol an irgendeiner Stelle für die Gesundheit sein soll, ist ein absolutes Ammenmärchen und in meinen Augen sogar eine große Täuschung. Und wer sich die Studie mal im Detail anguckt und guckt, von wem die finanziert sind, der kann seine Erkenntnisse eben auch nochmal aus der Sicht schärfen. Ne? Man soll natürlich nicht die Hand beißen, die einen füttert. Das haben wir alle schon mal gehört, dieses Stichwort. Und ich glaube, es ist ganz schön, auch dieses Bild einmal zu machen, weil wir immer sowas hören wie halbes Glas oder ein Glas am Tag, Männer ein bisschen mehr als Frauen. Es geht immer darum, sicher, in welcher Menge und über welche Zeit verweilt Alkohol in unserem Körper, weil der Körper natürlich versucht, sich sehr schnell davon irgendwie wieder frei zu machen. Und je höher die Menge oder je länger die Verweildauer, desto größer natürlich auch das Risiko. Aber wir spüren ja sogar, dass Alkohol unser Gehirn dämpft irgendwie. Ne? Deswegen wird es ja von manchen auch pseudomäßig als Entspannung eingesetzt. Und es ist immer komisch, wenn etwas unsere Gehirnaktivität dämpft und kann logischerweise nicht gut und nicht gesund sein. Da gibt es sicher gesündere Ansätze. Aber es ist tatsächlich so, dass aus meiner Sicht und auch tatsächlich schon durchgeführten Berechnungen die täglich empfohlene Menge an Alkohol eher die jährliche Einnahmemenge sein sollte, wenn man das mit ähnlichen Risikokalkulationen vergleicht. Und ich weiß, dass das viele jetzt an der Stelle nicht hören wollen. Und man muss ja auch nicht jeden Risikofaktor bekämpfen, aber Alkoholkonsum ist toxisch. Alkoholkonsum ist ab dem ersten Tropfen toxisch. Häufigkeit und Menge sollten mindestens angegangen werden. Und alles, was in die andere Richtung argumentiert wird, ist konstruiert und entspricht in der Realität nicht der wirklichen wissenschaftlich-medizinischen Forschung. Ich selber habe früher mal Fußball gespielt und ich erinnere mich, ich bin in der Abwehr gewesen, relativ groß und auch gut stabil gebaut. Und dann kamen die hohen Abschläge vom Torwart und dann ging man zum Kopfball hoch. Aufgrund meiner Größe habe ich natürlich und meiner entsprechenden Athletik habe ich viele Kopfballduelle gewonnen. Rückwirkend finde ich das nicht so richtig pralle, weil auch traumatische Hirnverletzungen natürlich eine Rolle spielen. Wir haben es in dramatischer Weise vor vielen Jahren bei einem absoluten Sportidol gesehen aus der Formel 1, der eben bei einem Sturz sich eine so starke Hirnverletzung zugezogen hat, dass eben die Rückkehr ins normale Leben so Stand unseres Wissens nicht mehr möglich war, trotz aller medizinischer Engagement und unbegrenzter Möglichkeiten, sage ich letztlich mal. Und ich habe einen damaligen Doktorkollegen gehabt, der in Kanada an der York University geforscht hat. Dort hatten die ein MRT, also so ein Kernspin zur Untersuchung. Vor allen Dingen auch der Hirnstruktur wird das ja immer wieder gerne eingesetzt. Und die haben Untersuchungen, Cushion nennt man es, also Gehirnerschütterungen gemacht, dann teils auch bei Rugby-Spielern und so weiter. Und diese Gehirnverletzungen, die eben immer wieder auch Mikrotraumen, da sind wir wieder im Gehirn ausgelöst haben, die sind ein eigenständiger Faktor für ein Demenzrisiko. Und wir kennen alle die auch Sportidole, ne? Muhammad Ali, ob aus dem Boxsport oder eben aus dem Rugby-Sport, die aufgrund der vielfachen Verletzungen ihrer Hirnstruktur ein eindeutig erhöhtes Demenzrisiko davontragen. Das ist, glaube ich, wieder logischer herzuleiten. Was tatsächlich wieder weniger logisch ist, ist der Kontext Depression. Wir haben bei den als solchen Stimmungsschwankungen beginnen bis hin zu schweren Depressionen, Burnout, das oft im Kontext von Depressionen steht, einen eindeutigen Zusammenhang. Wir sehen strukturelle Veränderungen im Gehirn, die oft eben mit einer Reduktion der Gehirnsubstanz einhergehen und damit eben Abbau beschleunigen. Wir sehen eine reduzierte Gedächtnisleistung, reduzierte Aufmerksamkeit, reduzierte kognitive Flexibilität, die ganz wesentlich ist. Das alles ist also als Risikofaktor aus einer Depression. Und da gibt es tatsächlich aber auch einen bidirektionalen Zusammenhang, weil wir ja schon so ein bisschen über Stress auch gesprochen haben. Ne? Auch das begünstigt letztlich Stresshormone, zeigt also eine veränderte Stresshormonantwort und so bedingen sich diese Dinge gegenseitig als eben auch Risikofaktor dann in dem Sinne. Und da geht es wirklich bei Stressmanagement in meinen Augen nicht darum, kurzfristig gefordert oder belastet zu sein, sondern du weißt es oder vielleicht kannst du gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Du hast ja eine sehr umfangreiche Begleitung und auch eine ganze Kursstruktur im Mental Health Kitchen dazu gehabt, ne, dass eben kurzfristiger Stress durchaus ein Wachstumsreiz sein kann, langfristiger Stress, der eben überfordernd wirkt, am Ende zerstörerisch ist. Es geht um Cortisol, was sehr hoch ist, was eben an der Stelle deutliche Schäden verursacht. Es geht am Ende irgendwann sicher auch um Kompensations-Coping-Strategien, die angeführt werden, die wiederum das Risiko erhöhen. Und da darf eben durch Ansatzpunkte von Bewegung über gezielte Regeneration, Meditation und so weiter, ne, also wirklich strukturellen Ansätzen, Umgang, Einstellung zu Stress spielt mit einer Rolle, kann ganz, ganz viel bewegt werden, um eben dann auch den Schutz dieser Strukturen im Gehirn zu erreichen. Denn wir sehen, wie gesagt, diese strukturellen Umbauprozesse und Cortisol ist ein stiller Zerstörer, der eben ganz, ganz viele Achsen auch im Körper aus dem Gleichgewicht bringt. Auch das wäre sicher ein eigenes Thema, aber wir wissen irgendwann, dass die Nebennierenrinde eine Rolle spielt in der Produktion von Cortisol, die wiederum auch eng mit der Schilddrüse zusammenhängt. Die Schilddrüse steuert Durchblutung im Gehirn. Die Schilddrüse selbst produziert unterschiedliche Schilddrüsenhormone, die auch in den Zellen teilweise erst in die aktiven Schilddrüsenhormone gewandelt werden. Für mich eine der größten Lücken im Übrigen in der typischen Behandlung von Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion besteht darin, dass die Therapie vielfach nicht adäquat ist und eben den funktionellen Mangel nicht beseitigt. Und es gibt bestimmte Schilddrüsenhormone, die ganz speziell im Gehirn ihre Wirkung erzielen. Ne? Und so kriegen wir eben wieder den Zusammenhang. Oder ganz bestimmte, die T2, die in den Mitochondrien eine Rolle spielen. Da geht es wieder um Energiebereitstellung. Aber auch im Bereich T3 auf zellulärer Ebene bei der DNA sogar eine Rolle spielen. Also wir denken irgendwie bei Schilddrüse oft zu kurz, finde ich. Ist dann irgendwann im Kontext Hashimoto vielleicht ein Begriff bei Autoimmunerkrankungen. Aber es geht viel, viel weiter. Und für mich ist das ein ganz, ganz zentrales Organ, das Durchblutung steuert, das auch im Immunsystem eine ganz wesentliche Rolle spielt, DNA-Schutz, Zellteilung, Energiebereitstellung auf Leberebene oder auf Gehirnebene auch wirken kann. Und da kommt es dann eben zusammen, der chronische Stress belastet das am Ende an der Stelle sehr, sehr stark. Ich würde noch auf zwei Faktoren gerne eingehen. Und das eine ist soziale Kontakte. Die Harvard Lifespan Study hat das in meinen Augen sehr beeindruckend gezeigt. Eine Studie, die über 80 Jahre durchgeführt worden sind. Mittlerweile, glaube ich, 5 Versuchsleiter hatte, die irgendwie alle mit dieser Studie gekommen und gegangen sind, dann irgendwann auch in Pension. Und sie nimmt soziale Kontakte als ganz, ganz entscheidendes Elixier, auch im wahrsten Sinne des Wortes, für Lebenszufriedenheit, Lebensqualität. Und dass die sozialen Kontakte vielleicht irgendwann auch im Kontext Arbeit, Homeoffice, Pandemie und so haben sich stark verändert, auch, glaube ich, nachhaltig verändert und spielen auch immer noch eine entscheidende Rolle. Aber auch irgendwann im Alter wissen wir das, dass Kontakte weniger werden, wenn man aus dem Arbeitsleben ausscheidet, vielleicht nicht so sehr in Vereinsstrukturen oder Freundeskreis eingebunden ist, Menschen, die dann vielleicht auch früher sterben oder ähnliches, Sorgen vor Risiken, die man eher dann im häuslichen Umfeld, wo man sich sicherer fühlt, Achtung, kognitive Flexibilität und so. Wir sehen diese Zusammenhänge, glaube ich, sehr schnell, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und soziale Isolation, kann man sagen, ist durch eine Studie auch vom Max-Planck-Institut meines Wissens als eigenständiger Risikofaktor und als kausaler Zusammenhang für kognitiven Abbau herauskristallisiert worden. Kausal bedeutet also, dass es eine Ursache ist, nicht, dass es einen Zusammenhang gibt, keine Korrelation, sondern ein Ursachenzusammenhang, der hierher geleitet werden kann. Und das Sahnebonbon habe ich mir tatsächlich zum Abschluss noch vorgenommen. Würde ich tatsächlich auch gerne, wenn wir darauf noch ein bisschen länger zu sprechen kommen. Und das ist Inaktivität, körperliche Inaktivität. Also ist für sich einer der stärksten Risikofaktoren, mit Abstand, aber auch einer der stärksten Einzelfaktoren, wenn wir es umdrehen als Demenzprophylaxe. Und das ist vielleicht ganz schön, das einmal so ein bisschen zu verstehen, weil Bewegung natürlich die Durchblutung beeinflusst, wie es vielleicht im Übrigen auch ein bisschen Kreatin machen kann. Und vielleicht hat es irgendwo ein bisschen Einfluss auch. Aber heute wissen wir das und können das so eindeutig nicht sagen. Vor allen Dingen sollten wir nicht den Fehler machen, Menschen mit erhöhtem genetischen Risiko da irgendwie drauf zu verweisen, anstatt die Big Player in den Raum zu stellen, die, auf die es wirklich dann am Ende ankommt, die tragenden Säulen in der Demenzprophylaxe zu bedienen und vielleicht eher auf Neurotoxizitäten zu achten, auf Bewegung, auf Schlaf, auf Bluthochdruck, auf metabolische Balance. Dann haben wir schon ganz, ganz große Player mit drin. Stressmanagement, das sind aus meiner Sicht die, auf die wir uns als allererstes und entscheidend stürzen dürfen. Natürlich sind auch andere Toxizitäten, andere Noxen, Risiko, auch Schwermetallbelastungen oder irgendwelche chemischen Substanzen können akkumuliert aufbauend im Körper ein eigenständiges Risiko machen. Das können wir nur heute noch nicht so klassifizieren, wie wir es mit anderen Sachen machen können. Zurück zur Bewegung. Bewegung bedient sich im Prinzip einer körpereigenen Apotheke, eines körpereigenen nebenwirkungsfreien Medizinschranks, den wir aufreißen können und in den wir eifrig reingreifen können und uns bedienen können. Und das sind als eigenständiger Faktor zum Beispiel BDNF, relativ gut bekannt, haben viele schon mal gehört, der sogenannte Brain-Derived Neurotrophic Factor, also ein neurotropher Faktor fürs Gehirn, der dazu beiträgt, dass eben die Neubildung von Nerven von Synapsen entstehen kann. Also diesen Verbindungen im Gehirn, die so wichtig sind, um die Struktur zu erhalten. Das ist einer der Faktoren. Und es gibt auch bestimmte neuroprotektive Myokine, heißen das. Also es sind Botenstoffe. Man kann sich die fast so ein bisschen wie hormonähnlich vorstellen. Also nochmal, um das klar zu machen. Der Muskel wird bewegt und produziert chemische Substanzen, die nicht nur lokal im Muskel irgendwie dazu führen, dass er ein bisschen dicker oder ein bisschen länger, dicker wird oder ein bisschen länger kann oder sowas, sondern die durch den gesamten Körper zirkulieren, die Blut-Hirn-Schranke überschreiten können, um da protektiv zu wirken. Also wer in diesem Moment nicht aufspringt und jubelnd einmal um den Schreibtisch rumrennt oder zumindest auf der Couch anfängt, ein paar Sit-Ups zu machen, ich weiß nicht, wie ich diesen Menschen noch helfen soll. Und das sind eben zum Beispiel Stoffe wie IGF-1, wie Irisin beispielsweise, wie Katepsin B oder so. Ne? Das sind also Stoffe, die eben durch Bewegung entstehen und eben einen Schutz im Körper auslösen. Und das hängt ein bisschen ab davon, wie wir Bewegung gestalten. Da können wir aber ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich würde nur, nachdem du mir so gespannt und stillschweigend zugehört hast, auch natürlich gerne einmal einhaken, ob du vielleicht nochmal auf irgendwas differenzierter eingehen möchtest, ob dir irgendwas noch wichtig ist. Ach so, genau. Ernährung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Da haben wir jetzt gar nicht drauf sind wir gar nicht drauf eingegangen. Aber wir wissen, dass wir mit Ernährung Einfluss auf die Blutfette nehmen können. Wir wissen, dass wir mit Ernährung auf den Blutzucker Einfluss nehmen können. Wir wissen, dass Ernährung Entzündungsprozesse machen kann. Also wir vielleicht vor allen Dingen eine pflanzenbasierte Mischkosternährung in den Fokus stellen, ballaststoffreich. Das sind Sachen, die sind klar, auch um das Mikrobiom positiv zu beeinflussen. Das Mikrobiom produziert Stoffe, die im Gehirn wiederum wirken können. Also liegt das natürlich in dem Sinne auch sehr, sehr nah, dass das mit einer Rolle spielt. Pflanzliche Fette sind in aller Regel entzündungsmindernd und so weiter und so fort. Also hier ergeben sich klare Zusammenhänge. Selbst mit einer Ernährung können wir natürlich Einfluss auch auf den Blutdruck nehmen. Und dann sehen wir wieder, am Ende ist es wirklich so, auch eine Konzentration auf die großen tragenden Säulen zu haben, ein echtes Fundament aus Dingen zu haben, die eben alles begünstigen. Und Bewegung ist da natürlich einer der entscheidendsten Faktoren. Und das ist ja auch Teil in diesen persönlichen Begleitungen meiner Gesundheitsmentorings. Es geht immer auch darum, dass man Ausgleich schaffen kann. Also nicht, weil man dann sagt, alles andere ist egal und spielt gar keine Rolle, sondern weil man eben sagt, man kann den Körper eben auch auf einer Seite ein bisschen stärker machen und vielleicht auch sagen, okay, da haben wir eine Herausforderung, aber wir gucken, dass wir die durch das, was gut ist, durch das, was stark ist, ausgleichen. Und dann muss man auch nicht alles im Leben letztlich über den Haufen schmeißen. Und wenn wir uns auf eine einzige Sache konzentrieren, auch wenn mir das fürchterlich schwer fällt, das so zu sagen, dann ist das im Sinne der Demenzprophylaxe tatsächlich Bewegung und Sport. Als der wichtigste für sich alleinstehende Faktor, der mit einer Risikominderung relativ wohlgemerkt zwischen 30% und 45% einhergeht. Das ist also mächtig, wenn wir uns jetzt überlegen, dass das schon der Anteil des Kuchens ist. Und wir haben über 14 Risikofaktoren gesprochen und ein einziger nimmt 30 bis fast schon die Hälfte des Risikos raus. Dann ist das eine ganze, ganze Menge. Und ich habe das erklärt, worum es geht an der Stelle. Tatsächlich würde ich im nächsten Schritt aber auch sagen, um das noch ein bisschen zusammenzufassen, vielleicht auch nochmal klar zu machen, dass es auch Schlaf einfach für mich ganz, 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 ganz wichtig ist. Ne? Und da diese Dinge, 7 bis 9 Stunden Schlaf, dass es auch vor allen Dingen auf Tiefschlaf ankommt. Wir haben einfach im Prinzip über dieses lymphatische System, also dieses eigene Hirngefäß-Lymphsystem, ich nenne das mal Kanalisations- und Reinigungsprozesssystem, das im Tiefschlaf verändert sich ja die Größe des Gehirns, ganz einfach gesprochen bitte. Und es kommt zu einem regelrechten Ausschwemmen bestimmter toxischer Substanzen, die einfach auch im Alltag entstehen, ganz natürlich entstehen, dann ist das ganz, ganz entscheidend, dass wir ausreichend dieser Schlafphasen, vor allen Dingen Tiefschlafphasen haben, damit das funktioniert, damit wir eben die Anreicherung der im Kontext von Demenz und Alzheimer bekannten Amyloid-Beta oder auch Tau-Proteine, dass wir die immer wieder reduziert bekommen, die eben auch gefäßschädigend, gehirnschädigend, gehirnsubstanzschädigend sind, entzündungsförderlich sind. Und das passiert eben im Schlaf zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich dann an der Stelle. Und auch eine obstruktive Schlafapnoe ist ein eigenständiger Risikofaktor, der eben für erhöhte Amyloid-Beta Konstellation bekannt ist. Also, dass man das beides vielleicht schon mal ganz, ganz klar auch sieht. Und bei Bewegung ist es jetzt so, wir kennen alle die Leitlinien, die sagen uns irgendwie immer so, mindestens 150 bis 300 oder 100, mindestens 150 Minuten moderate Bewegung oder 60 Minuten intensive Bewegung, zweimal Kraftsport pro Woche und bitte Balancetraining und bitte auch koordinatives Training noch berücksichtigen, weil das natürlich auch als Anregung für unsere Nerven und das Zusammenspiel der Nerven wichtig ist. Und dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir ein realistisches Bild dazu bekommen, das uns zeigt, dass wir in der Gesellschaft eben Menschen haben, die leidenschaftlich gern Sport betreiben, vielleicht manchmal sogar übertreiben den Sport und dass wir einen guten Teil in der Gesellschaft haben, die vielleicht keine Freude haben, denen oft die Zeit dazu fehlt, die vielleicht auch eingeschränkt sind oder Schmerzen haben, die eben eher sich dadurch auch abgeschreckt fühlen. Und jetzt kommen die wichtigsten Botschaften aus meiner Sicht und wir haben es ja auch in dem neuen Fox-Buch sehr, sehr klar beschrieben, warum 10 Minuten effektiver sein können als eine Stunde Sport und haben das auch mit wissenschaftlichen Studien untermauert. Da bleibt einfach einer der zentralsten Aspekte, die konsequente, konsistente, regelmäßige Durchführung von Bewegung ist das A und O. Punkt. Erstmal, egal vom Umfang her, aber das ist im ersten Moment das Entscheidendste. Wir profitieren viel mehr von Regelmäßigkeit als einmalig hohen Bewegungsumfängen, die rein statistisch meist im Frühjahr nach Neujahr auftreten und dann aber auch meist in wenigen Wochen schon wieder vergessen sind. Und beispielsweise in der Fox Akademie sorgen wir dafür, dass viele Muskelgruppen gleichzeitig gefordert sind. Das heißt, wir differenzieren gar nicht so sehr zwischen Ausdauertraining und Krafttraining, sondern wir konzentrieren uns, viele Muskelgruppen in ein Training einzubeziehen. Das erachte ich im Übrigen für jeden unter Sportgesichtspunkten, der wenig Zeit hat, als sinnvoll, kombiniertes Training zu machen, beispielsweise aus dem Kontext High-Intensity-Training. Ist das das Allheilmittel? Nein, ist es nicht. Aber für eben ein zeitsparendes Herangehen, um möglichst viele Effekte zu erreichen und vielleicht zu sagen, ich mache das nach Pareto-Prinzip und will erstmal 80% in der Tasche haben, haben wir ja mit Fox im täglichen 10-Minuten-Rahmen genau das erreicht. Wir erreichen Tiefenmuskulatur, wir erreichen viele Muskelgruppen, die eben alle gleichzeitig auf den Stoffwechsel Einfluss haben, die vielfach auch Signale senden, dann im Sinne in der Ansteuerung koordinativ anspruchsvoll sind, die Achsenbewegung auf beiden Seiten spielt eine Rolle, die beschleunigte Herzfrequenz, die Durchblutung spielt eine wesentliche Rolle und das im täglichen Ansatz zu haben, ist ganz, ganz entscheidend. Es braucht also keine schweren Gewichte oder Geräte oder umfangreichen, komplexen und teuren Geräte, um das sozusagen auch stetig anfordernd zu gestalten. Das ist sicher der Anspruch an ein Krafttraining. Es ist natürlich einfacher, Muskulatur zu erhalten, als zusätzlich Muskulatur aufzubauen. Auch hier bitte wieder meine Kernbotschaft. Egal, ob du gerade 50, 60, 70, 80 oder 90 auf dem Tacho stehen hast, solange die Zelle einen Stoffwechsel hat, solange das Herz schlägt, in welchem Zustand auch immer, ist durch Bewegung eine Anpassung im positiven Sinne zu erzielen. Es ist natürlich vielleicht manchmal schwieriger oder fühlt sich anstrengender an, aber es ist immer möglich. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Also wir sehen auch im höheren Alter Anpassungsschritte, die enorm sein können, die beeindruckend sein können, die im relativen Zusammenhang auch bei jungen Menschen das gleiche Maß erzielen können. Absolut sind die Zuwächse natürlich dann immer ein bisschen anders, aber es wird mit jedem Lebensjahr wichtiger, Sport und Bewegung auch im Sinne der Demenzprophylaxe mitzunutzen. Und wir wollen im Fox-Training viele Muskelgruppen erreichen. Wir haben Ausdaueraspekte, die wir mit drin haben in kurzer Zeit. Wir erzeugen kognitive Reize durch eben Koordination, durch Balance. Wir haben Schnellkraftreize, die ganz, ganz wesentlich sind, auch weil natürlich diese Art der Muskelbeanspruchung wiederum andere chemische Prozesse mit auslöst. Auch gerade im High-Intensity-Bereich haben wir ja Prozesse, die auch im Nachgang an das Training noch stattfindet. Also der Körper stellt sich im Nachgang noch auf, im Stoffwechsel darauf ein. Es werden noch biochemische Prozesse fortgesetzt sozusagen. Und deswegen ist das für mich ein sehr praktikabler und vor allen Dingen auch nachhaltiger Ansatz. Und das ist so dieser Schritt, wo ich immer wieder, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen bei einer guten Freundin auf dem Geburtstag mit einem sehr renommierten Mediziner gesprochen und der sagte zu mir auch nochmal, gerade im Kontext der Leitlinien, die hätten so im Laufe der Jahre einfach immer mehr die Rolle übernommen, auch dem Arzt einfach ein striktes Vorgehen quasi zu geben und haben immer mehr Erfahrungsmedizin in den Hintergrund gestellt. Und bitte mich nicht falsch verstehen, die Leitlinien haben ihre absolute Berechtigung. Man darf nur immer gucken.
Welche Leitlinie meinst du genau?
Es gibt ja für verschiedene Dinge Leitlinien. Wie behandle ich einen Blutdruck nach Leitlinie? Wie behandle ich theoretisch eine Demenz nach Leitlinie? Ne? Also es gibt, die Leitlinien werden herausgegeben, nicht nur von Medizinern durchaus auch, sondern auch von Menschen, die vielleicht aus ganz anderen Kontexten kommen. Sie versuchen den wissenschaftlichen Stand der Forschung mit einzubeziehen, ab dem Moment, wo er als belastbar gilt, also nicht unbedingt die ersten Studien, die sich zu etwas herauskristallisieren, sondern es ist ein Entscheidungsprozess und dann werden diese Leitlinien eben geschrieben und es ist wichtig, immer wieder sich klarzumachen, wer in diesen Leitlinien eben auch mit beteiligt sind. Was sind so die zentralen Hebel, die da eingesetzt werden? Und damit soll das für mich nicht in irgendein bestimmtes Bild gerückt werden, da jetzt zu sagen, dass die nicht berechtigt sind oder dass die nicht korrekt sind oder so, sondern wichtig ist mir zu sagen, ja, mehr Bewegung ist oft gut, vor allen Dingen mehr moderate Bewegung. Ja, unser Alltag sieht vielfach anders aus. Konzentration auf regelmäßige Bewegung, die gerne mit Elan, mit Freude und mit Ergebnis durchführen. Verletzungsprophylaxe auch dabei in den Fokus stellen. Und genau darauf haben wir uns beispielsweise in der Fox Akademie konzentriert. Unabhängig davon, ob jemand einen anderen Rahmen für sich nutzen möchte, sind die Ergebnisse hier beeindruckend. Und es gibt gute Begründungen, warum auch genau dieses Training so durchgeführt im Kontext zu anderen Trainingsarten sogar Vorteile dann bietet. Ich hatte das angesprochen, dass es in die Beteiligung vieler Muskelgruppen geht, auch Rumpfmuskulatur mitgeht, dass es eben beispielsweise um koordinative Reize geht, um Balancereize mitgeht und dass wir eben immer Kraft und Ausdauerreize, konditionelle Reize im Sinne der Durchblutung mit für uns nutzen und in der Häufigkeit eben auch wiederum andere spannende Effekte erzielen, die man sonst durch ein unregelmäßiges Training pro Woche so nicht erzielen würde.
Ja, ich persönlich stelle auch fest, dass je mehr ich davon erfahre, wie intelligent das Fox-Training zusammengestellt ist, wie viele verschiedene Faktoren es anspricht, innerhalb einer Einheit auch schon, die ja nur 8 bis 10, 12 Minuten dauert, desto mehr Lust bekomme ich, das wirklich auch jeden Tag zu machen. Also ich bin ja schon selber im dritten Jahr des Fox-Trainings und habe am Anfang das auch gemacht, aber das habe ich quasi eher so vor dem Hintergrund gemacht, ja, das macht Spaß und wenn der Ben sagt, das ist gut, dann mache ich das und dann freue ich mich irgendwie auch so ein bisschen, das zu tun, was der Ben sagt, das gut ist. Aber mit jeder weiteren Erkenntnis stelle ich fest, dass das für mich wirklich einen Stellenwert bekommt, ich das auch wirklich regelmäßig tue, also es für mich auch nicht mehr wegzudenken ist und ich mich sogar während des Trainings freue, dass ich diese ganzen unterschiedlichen Dinge trainiere, von denen ich vorher gar nicht wusste, ne? Die sozusagen einfach unmerklich nebenbei mitgelaufen sind, aber das während des Trainings zu wissen und mir immer wieder zu vergegenwärtigen, bei mir macht das ganz, ganz viel.
Ja, wir sehen ja, ne, wieder, es ist auch eine Einstellungsfrage, es ist auch eine mentale Frage, ne? Wie was wirkt auf mich, wie nehme ich Dinge wahr, die sowohl stressregulierend mitwirken können, als auch kognitive Reize hinterlassen können. Ne? Und ja, ich glaube, dass das sicher einer der entscheidendsten Faktoren auch beim Fox-Training ist. Wir haben es ja im Buch auch über die mittlerweile weit über 2500 begleiteten Menschen als ein wesentliches Kriterium zurückreflektiert bekommen, dass es gemacht wird, weil es Freude bereitet, weil es Spaß macht. Und ich glaube, dass das entscheidend ist. Und da entsteht eben ein schöner Endorphin-Cocktail, der einem nicht nur Tagesenergie verleiht, sondern darüber hinaus eben auch einfach schon ein Training deutlich schmackhafter macht. Und wir können ja auch einfach mal unter dem Video den Link zu dem Fox-Buch mitmachen, wer Lust hat, also da mal reinzulesen, weil es auch viel, viel mehr noch beschreibt, wie zum Beispiel diese gehirnschützenden Myokine auch genutzt werden können. Es ist ja einfach verständlich, aber gleichzeitig sehr wissenschaftlich fundiert geschrieben, um klarzumachen, Achtung, löst euch mal bitte von diesem Ansatz. Es muss immer lange, schwerer, schneller, umfangreicher sein hinzu, worauf hat sich die Forschung auch heute schon einigen können als sehr wirkungsvolle Ansätze, die ein Training haben darf, um eben wirklich wirkungsvoll zu sein, was zumindest diesen Ansatz einmal auch nochmal belastbarer widerspiegelt. Und da zeigen wir Wirkzusammenhänge zum Beispiel von kurzen Trainings im Vergleich zu langen Trainings, was eben das Risiko auch oder die Risikominderung der Gesamtmortalität handelt oder wo es um diese Risikominderung geht, was in meinen Augen unheimlich beeindruckend ist. Wir erklären eben diese intensiveren Trainingsrahmen, die da eine tolle Wirkung erzielen können, auch bei Zeitknappheit, ne? Also da kauft Intensität sozusagen Zeit zurück. Ganz, ganz spannender Ansatz. Und ich denke, zum Abschluss unseres heutigen Interviews vielleicht wirklich nochmal ein paar Ansätze aus der Fingerstudie. Ganz, ganz kurz einfach nur zusammengefasst. Also natürlich macht es Sinn, auf mehr als diesen einen Risikominderungsfaktor zurückzugreifen, auch wenn er hochmächtig ist. Und ich nochmal ganz klar sagen möchte, Konzentration auf eine Sache, die bleibt, das ist sicher immer schon ein ganz, ganz entscheidender Schritt, als irgendwie ganz viel gleichzeitig zu versuchen. Also mindestens jetzt mal in der Herangehensweise Schritt für Schritt erstmal eine Sache integrieren, um dann vielleicht was Neues noch mit dazu zu nehmen, als das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Das hat in den seltensten Fällen funktioniert. Und diese sogenannte Fingerstudie, die unterstreicht das, man nennt das ein multimodaler Ansatz, also mehrere Dinge sehr wirkungsvoll oder vielfach wirkungsvoller sein können als Einzelansätze. Und die nimmt Bewegung als den ersten zentralen Schritt mit dazu. Das ist eine Ernährungsoptimierung aus meiner Erinnerung. Man hat setzt kognitive Reize, lebenslanges Lernen, Stichwort, und man hat den Blutdruck als einen wesentlichen Faktor im Auge. Das sind sicher schon mal ganz, ganz zentrale Größenordnungen. Und ich kann nur sagen, dass es eben darauf ankommt, zu gucken, was funktioniert für mich selbst im ersten Schritt mit am besten. Was kriege ich selbst gut umgesetzt und sich da bitte, und das ist ja eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt am Anfang, es gibt für bestimmte Sachen keinen Quick-Fix, auch wenn wir uns das immer wünschen, dass man sagt, komm, bisschen Nahrungsergänzungsmittel und dann ist das alles vergessen, sondern der entscheidendste Faktor ist unser Lebensstil, den wir nachhaltig in Richtung Gesundheit bewegen, weil Prävention für alle Erkrankungen, die uns heute in unserem medizinischen System und auch in der Gesellschaft überfordern, chronisch entstehen. Und damit ist Prävention die beste Medizin. Und der eigene Lebensbeitrag ist vor allen Dingen einer, der vielfach sogar gar kein Geld kostet. Und vor allen Dingen eben diese Selbstwirksamkeit klar macht, die wir da besitzen, weg von irgendwie, ich bin auf Pillen angewiesen, ich bin auf Operationen oder Ähnliches angewiesen.
Und auch wenn du jetzt zum Schluss nochmal deutlich gemacht hast, dass es nicht diesen einen einzigen Faktor gibt, auf den man sich stützen sollte, würde ich schon trotzdem jetzt zum Schluss sagen, aber selbst wenn man diese vier Faktoren sich anschaut, Bewegung, Ernährung, Blutdruck, kognitive Reize, so hat ja Bewegung tatsächlich auf all diese Aspekte einen großen Einfluss. In dem Moment, wo ich mich bewege, verbessert sich mein Blutdruck oder ich kriege ihn gut balanciert oder er wirkt auf jeden Fall positiv darauf. Für die kognitive Leistung ist Bewegung auch definitiv positiv. Und selbst Ernährung verbessert sich ja deshalb, weil man, also versuch mal, einen Snickers nach dem Sport zu essen. Also du hast einfach keinen Bock darauf. Du willst lieber den Apfel nehmen. Das heißt, also Bewegung hat einfach Einfluss auf alle weiteren drei Faktoren.
Ja, ja, es ist zu Recht der stärkste Einzelfaktor. Und es ist schön, dass du das nochmal so hervorgehoben hast.
Ben, das war eine Packung, aber ich glaube, echt wichtig auch für all diejenigen, die sich mit dem Thema Demenz gerne auch mal differenzierter auseinandersetzen wollen, als einfach nur mal so einen kurzen Slide auf Social Media zu sehen. Gibt es etwas, was unbedingt jetzt hier noch Raum finden muss? Oder machen wir hier einen Punkt?
Ich habe ja eigentlich immer noch einen Satz zum Schluss, aber ich glaube, heute kann ich sagen, wir machen den Punkt, damit Zeit da ist, die ersten Schritte umzusetzen.
Prima. Und falls du dieses E-Book, von dem Ben gesprochen hat, auch unbedingt haben möchtest, wir verlinken das hier unten und du kannst es kostenfrei bekommen. Also wir legen es dir wirklich ans Herz, wie Ben das vorhin gesagt hat. Wer das verstanden hat, der müsste eigentlich sofort aufspringen und in Bewegung kommen. Und genau das wünschen wir dir.